In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Schmerzen beim Tier bzw. Hund gehen und die juristische Relevanz dieses Themas. Als Halter von Tieren haben wir Verantwortung gegenüber den Tieren in unserer Obhut und auch entsprechende Fürsorgepflichten. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, wenn unser Tier Schmerzen hat. Denn ansonsten können hier juristische Konsequenzen wie zum Beispiel wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz im Raum stehen. Was genau hier auf einen zukommen kann und was das alles zum Beispiel auch mit der Wegnahme von Tieren zu tun hat, das werde ich euch heute berichten. Ich habe aber auch eine sehr spannende und tolle Gästin bei mir, und zwar ist das Dr. Janie Mai. Janie ist Tierärztin und Hundetrainerin und wird uns einige Informationen an die Hand geben, wie wir Schmerzen beim Tier bzw. Hund erkennen können.
Tier im Recht, der Tierrechtspodcast von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Ciapa.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es bei mir im Podcast um das Thema Schmerz beim Tier bzw. Hund gehen und die juristische Relevanz, die hinter dem Thema steht. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, eine Gästin hier bei mir, und zwar Dr. Janie Mai. Janie wird sich gleich bei euch einmal selber vorstellen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz aufgreifen, wie ich denn zu diesem Thema komme. Und zwar bin ich in meiner Tätigkeit immer wieder auch mit dem Thema Schmerz beim Tier und Hund beschäftigt. Es ist juristisch super relevant. Dazu will ich euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Janie, stell dich doch gerne mal vor. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ich bin Janie, ich bin Tierärztin und aktuell eigentlich nur noch berufsfremd tätig, da es so viel Spaß macht und ich so gefragt bin. Ich bin bedürfnisorientierte Hundetrainerin. Mittlerweile kann man wahrscheinlich auch schon sagen Content Creator, weil ich eben auf Instagram sehr, sehr aktiv bin, habe auch einen Podcast, habe Selbstlernkurse und jetzt ganz aktuell ist eine Membership online gegangen für Hundemenschen, die bedürfnisorientiert mit ihrem Hund umgehen möchten, wo du ja jetzt dann im Oktober im nächsten Monat auch präsent sein wirst.
Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Da können wir gerne später auch noch mal ein bisschen von erzählen. Das Thema, was wir heute besprechen wollen, Schmerz. Wie gesagt, in meiner Tätigkeit kommt es sehr oft vor und es ist an zwei Stellen relevant. Ja, einmal als Tierhalter, als Hundehalter erkennt man vielleicht manchmal nicht, wann sein Tier oder sein Hund Schmerzen hat und vielleicht eine Behandlung benötigt. Das heißt, man muss hier handeln. Und deswegen für die Halter, Tierhalter, Hundehalter ist es vielleicht ein bisschen schwierig manchmal, Schmerzen überhaupt zu erkennen. Ich bin Juristin, natürlich bin ich Tierhalter, Hundehalter, aber ich muss sagen, und da will ich vorab mal aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, ich hatte auch mal eine Situation, wo ich das nicht so richtig erkannt habe. Ich habe ja den Teddy, meinen Berner Sennenhund, und der Teddy neigt ganz offensichtlich zu Ohrentzündung. Und ich war letztes Jahr beim Tierarzt im Dezember und er musste zweimal hintereinander in Narkose gelegt werden, um die Ohren sauber gemacht zu bekommen. Die waren so schlimm entzündet und ich habe es nicht gemerkt, weil er hat nichts gesagt und er hat auch sonst nicht wirklich was gezeigt. Er hat nicht mit den Ohren geschüttelt oder sonst irgendwas und der Tierarzt hat auch zu mir gesagt, wie hätten Sie das sehen wollen? Sie gucken in die Ohren und Sie konnten es nicht sehen. Es war so tief drin. Jetzt weiß ich aber, mein Hund neigt dazu und gehe regelmäßig zum Tierarzt das kontrollieren lassen, weil ich es eben nicht sehen kann. Und deswegen weiß ich von mir selbst auch und wie gesagt aus meiner Tätigkeit, dass es ein Riesenthema ist, Schmerz zu erkennen. Ich werde gleich auch noch was zur juristischen Relevanz sagen, aber ich würde dich bitten, Janie, vielleicht ein bisschen mal ja, aus deiner Expertise heraus zu erzählen zum Thema Schmerzen erkennen beim Tier, beim Hund.
Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Das ist wirklich super, super schwierig. Denn zum einen, Schmerzempfinden ist extrem individuell. Das kennen wir ja vom Menschen auch. Ja. Es hat auch die Gründe, eben liegt Stress vor. Wenn man sowieso gestresst ist, dann wirkt Schmerz auch noch mal mehr. Aber es ist wirklich auch eine Typsache. Da brauchen wir ja schon alleine nur anschauen. Es gibt speziell gezüchtete Hunde für den Jagdbereich. Ja, da gibt's welche, die beißen auch in den Igel und verziehen keine Miene dabei, ja, und jaulen nicht. Und dann gibt es Hunde, das kenne ich auch aus der Hundeschule, da ist ein kleiner Kieselstein oder eine Ameise an der Pfote und die schreien und jaulen und man denkt sich, sie haben sich ein Bein gebrochen. Das heißt, heißt, Schmerzempfinden ist hochgradig individuell. Das macht es zum einen extrem schwierig, weil man kann jetzt nicht sagen, du musst da und da und darauf achten und dann ist das für alle Hunde allgemeingültig, sondern es ist wieder dieses, schau individuell hin, schau deinen eigenen Hund an und lerne ihn kennen. Dann müssen wir unterscheiden, ist es chronischer oder eben plötzlich auftretender Schmerz. Ich denke, bei Teddy, wie du das gerade beschrieben hast, das war ein Klassiker für diesen chronischen Schmerz. Und da habe ich immer das Beispiel von, ja, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, man ist täglich im Geschehen. Das heißt, so diese Nuancen, die bekommt man fast gar nicht mit. Außenstehende, die dann den Hund vielleicht 3 Monate nicht gesehen haben, die könnten das, wenn sie mit dem Hund eng sind, durchaus erkennen. Aber weil wir halt jeden Tag im Geschehen stehen, ist chronischer Schmerz wirklich schwierig zu erkennen. Plötzlich auftretender Schmerz ist da schon wieder leichter. Ne, so dieses, ich habe das Beispiel wie bei uns Menschen, der Hexenschuss. Das passiert bei Hunden eben auch durch plötzliche Bewegungen, vielleicht im Spiel, vielleicht wenn der Hund aufs Sofa, vom Sofa gesprungen ist oder ins Auto oder aus dem Auto raus und dann plötzlich aufjault, lahmt. Also gerade bei Rücken, da sind sie so aufgekrümmt, teilweise zittern sie richtig, der Schwanz wird eingezogen und da sind viele Menschen dann schon, ich weiß gar nicht, was der hat, was ist das? Der liegt da und zittert und bibbert und was ist plötzlich passiert? Das ist Schmerz. Sowas sind wirklich deutliche Schmerzäußerungen, die natürlich nicht immer sein müssen mit Jaulen, Aufschreien. Aber wenn der Hund lahmt deutlich, dann erkennen wir das. Also das Problem sind die chronischen Geschichten. Und ich würde immer dahin gehen, wo man sagt, mein Hund ist auf einmal verhaltensverändert. Wir wissen aus der Verhaltenstherapie, was ja mein Steckenpferd ist, dass Schmerz wirklich einen riesen Faktor einnimmt. Also man kann wirklich sagen, dass wenn handfeste Verhaltensprobleme vorhanden sind, ist das Thema Schmerz mit dabei in diesem multifaktoriellen Zutatengericht sozusagen. Ja, da sind Schmerzen sehr, sehr oft dabei. Das kann sein, dass der Hund auf einmal Gassistrecken meidet, dass der Hund auf einmal aggressiv anderen Hunden gegenüber wird, nicht mehr spielt, dass er Leckerlis nicht mehr fängt oder nicht mehr gerne vom Boden aufnimmt, nicht mehr gerne Auto fährt. Ja, ich sage immer so, beim Autofahren durch die Fliehkräfte müssen unsere Hunde surfen, Muskeln anspannen. Wenn ihnen das wehtut, dieses Surfen im Auto, möchten sie nicht mehr Auto fahren. Das heißt, sie haben auf einmal Stress beim Autofahren. Hunde mit Schmerzen, mit chronischen Schmerzen, bleiben viel, viel schlechter alleine zu Hause. Auch das könnte zum Beispiel ein Anzeichen sein. So dieses Grundsätzliche, die Zündschnur ist abgeschnitten. Man so sagt, sonst hatte der so gute Nerven, ja, und war so gutmütig, hat mit sich einiges machen lassen, auch wenn junge Hunde kamen und da rumgewuselt sind. Und wenn man da sagt, Mensch, der hat ja auf einmal echt überhaupt keine Zündschnur mehr, der flippt sofort aus und hat überhaupt keine Nerven mehr für andere Hunde, das wäre sowas Klassisches. Wenn man mit dem Hund Übungen macht, ich finde immer Videos machen, Fotos machen so urwichtig, ja. Ich mache das mit meinen auch im Training und wir machen so Dogdance-Sachen, schon so ein einfaches, ich habe ein Gutti in der Hand, halte das vor die Nase und zeichne einen Kreis, dass der Hund sich in so einem engen Kreis dreht, dem Gutti hinterher. Wenn man da ein Video von macht und dann sieht, Mensch, der entlastet jetzt immer dieses eine Pfötchen oder der bewegt sich hinten in der Hüfte so komisch, ja. Und wenn man solche Videos von vor, weiß ich nicht, 5 Monaten hat und sich dann nochmal anschaut und das vergleicht, dann könnte das ein toller Hinweis sein. Wenn sich auf einmal bei kurzhaarigen Hunden sieht man das natürlich wieder deutlich besser. Ein Wirbel bildet, Fell auf einmal komisch absteht. Und der Klassiker ist so, in den Abendstunden, wenn der Tag auf dem Buckel ist, ne, man war unterwegs, der Hund hatte nicht viele Ausruhphasen vielleicht den Tag über und in den frühen Abendstunden dieses jetzt zur Ruhe kommen, sich hinlegen, ein langes Schläfchen und man merkt, der Hund schafft es nicht in den Schlaf und schleckt sich die ganze Zeit. Gerade dieses in Gelenknähe schlecken, das ist so ein Verdachtsmoment. Gerade bei hellen Hunden sieht man es wieder toll, durch die Enzyme im Speichel verändert sich die Fellfarbe, die wird so rötlich-orange, das kennen vielleicht einige Hunde, Menschen von, also Hunden, die Allergien haben, ja, wenn die sich die Pfötchen schlecken, dann sind da die Pfötchen so dieses, ja, orange-rot kann man am besten sagen. Daran erkennt man das. Und wenn das eben in Gelenknähe ist und dieses, der Hund kommt zur Ruhe und der Tag steckt in den Knochen und dann schleckt er immer an dieser Stelle und die ist schon verfärbt, würde ich das kontrollieren lassen. Ja. Also es gibt wirklich viele Sachen, auch was man im Alltäglichen macht. Ich putze dem nach dem Gassi immer die Pfötchen oder das Bürsten war noch nie ein Problem. Und auf einmal knurrt er oder reißt die Pfote weg oder schnappt vielleicht sogar nach den Menschen. Das hatte ich auch schon so oft, dass sie sagen, wir lagen immer zusammen am Sofa und ich habe ihn gestreichelt und plötzlich hat er mich angeknurrt oder hat geschnappt, weil man an die Stelle gekommen ist, die hochgradig schmerzhaft war. Oder nach einer längeren Schlafensphase, wenn der Hund aufsteht und man nennt das so, der läuft sich ein. Wenn der praktisch aufsteht und nach dem Aufstehen läuft er erst so unrund und dann denkt man sich, ah, das behalte ich mal im Kopf. Ja, und dann ist es nicht mehr und dann macht man so einen Haken dran. Da gibt es ganz klassische Schmerzerkrankungen bzw. auch Verletzungen im Gelenk, wo das so ganz klassisch ist. Es ist nur beim Einlaufen zu sehen und danach eigentlich nicht mehr. Und das ist so das Schwierige, ne? Dass unsere Hunde das so verstecken. Dieses, ja, danach war eigentlich nichts mehr. Und gerade in der Hundegruppe. Da wird so viel versteckt. Da wird so viel Schmerz versteckt. Also das ist auch so ein Thema, wenn man mehrere Hunde hat. So, ich nenne es ja immer ganz böse Zwangs-WG, weil die Hunde ja nicht gefragt werden. Aber wenn man eben eine Hunde-WG bei sich hat, dann wird Schmerz auch nochmal deutlich mehr versteckt. Und grundsätzlich bei unseren Hunden, ne, sie sind Beutegreifer. Wenn ich mir anschaue, mit was für wirklich teilweise verwesenden, verfaulenden Zahnstummeln Hunde noch normal fressen. Wir Menschen würden wimmernd, heulend im Eck liegen und wahrscheinlich vor Schmerzen schon ohnmächtig werden, aber definitiv nicht mehr essen. Und Hunde fressen weiter. Ja, also das kennt jeder. Jeder Tierarzt, jede Tierärztin kennt Hunde, wo man sich denkt, die stinken schon so abartig aus dem Maul. Wie hält man das zu Hause aus? Und wenn man dann ins Maul reinguckt, dann ist da wirklich nur noch blanker Eiter und verfaulte Zähne. Und dann ist immer wieder dieses Argument, ja, aber der frisst ganz normal. Der verhält sich soweit eigentlich ganz normal.
Das ist gut, dass du das Thema ansprichst, weil das ist was, was mir in meiner Tätigkeit auch immer ganz oft über den Weg kommt. Und zwar diese Aussage, naja, er frisst ja noch normal. Ja, wenn ich später dazu komme, von den zwei Fällen zu erzählen, von denen ich gerne erzählen möchte, dann wird dieser Satz definitiv auch eine Rolle spielen, weil das ist ja tatsächlich so ein Punkt. Da muss ich aber sagen, nicht nur seitens des Tierhalters. Also klar, der Tierhalter, der vielleicht auch nicht ganz so Hundeerfahrene, muss man ja auch sagen, nicht jeder Hundehalter oder Tierhalter auf der Welt ist da sehr erfahren. Viele sind Ersthundehalter, wie auch immer. Und dann kommt ganz oft, naja, aber der frisst ja noch richtig, der Hund, ja, oder er frisst ja noch normal. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch schon mehrmals erlebt, dass das ein Abgrenzungskriterium ist, was von Tierärzten kommuniziert wird. Naja, solange er normal frisst und Gassi geht, ja, das habe ich jetzt auch wirklich schon häufiger gehört. Und das Missliche an der Sache ist, da komme ich später nochmal zu, ist ja dann, dass die Leute sich dann so irgendwie auf diesen Abgrenzungsfaktor ja, verlassen, sage ich mal. Das heißt, naja, sie waren beim Tierarzt, es hieß, naja, der frisst ja noch normal, nimmt am Leben teil. Wann gehe ich denn dann wieder, ja? Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, naja, dass er frisst, heißt noch lange nichts.
Nein, also das heißt wirklich überhaupt nichts. Also klar, wenn jetzt der Hund massive Gelenksschmerzen hat, Knochenschmerzen hat, was in der Richtung, dann merkt man schon, dass er verändert ist. Was jetzt zum Beispiel auch, ne, Leckerlis suchen, solche Futterspielchen anbelangt, da merkt man schon einen Unterschied. Aber so das Grundsätzliche, dass Hunde fressen, es gibt auch welche, die fressen mit solchen Zähnen nicht mehr. Da gibt es beides, weil, wie gesagt, jeder bestimmt für seinen eigenen Körper, jeder hat ein individuelles Schmerzempfinden, aber es gibt eben auch die Hunde und das sind nicht wenig. Ja, wie gesagt, jeder Kollege, jede Kollegin kennt diese Fälle von verwesenden Stummeln im Maul und der Hund frisst völlig normal. Das heißt für mich, ich würde regelmäßig zum Tierarzt gehen, also gerade ich denke beim Impfen, ne, dass man da nochmal klar sagt, na, ich möchte heute wirklich eine richtige, gute, allgemeine Untersuchung mit allem drum und dran. Du hast jetzt auch die Ohren genannt. Da kann man, das ist immer so ein Rat an meine KundInnen, auch so ein bisschen rein schnuppern, wenn man das mit dem Hund übt, dass er das zulässt, dass man wirklich immer in die Ohren schnuppert, weil sich am Geruch, also die Ohren haben so einen ganz typischen Geruch und der Geruch verändert sich, wenn da Bakterien oder teilweise sind das ja auch Pilze, die dann im Ohr sind, da verändert sich der Geruch der Ohren und dann kann man schon feststellen, okay, irgendwie lasse ich jetzt doch gern mal reinschauen, irgendwas hat sich da verändert. Und man muss auch ganz klar sagen, ich finde das auch gar nicht abwertend, aber ein Allgemeinmediziner, wenn wir das jetzt im Humanbereich vergleichen, ein Allgemeinmediziner muss sich doch nicht mit allem pöklein auskennen. Ja, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Und dementsprechend empfehle ich eben auch, dass man, wenn man Verdachtsfälle hat, Verdachtsmomente, dass man zu entsprechend spezialisierten Tierärzten geht, weil die gibt es. Es gibt all die Spezialisierung wie im Humanbereich auch. Und wenn ich einfach Zahnschmerzen habe, gehe ich ja auch nicht zum Allgemeinmediziner und sage, guck mal, was hast du denn für eine Idee? Und aus dem Grund finde ich das auch gar nicht, dieses, ich muss muss mich da immer auf meinen Allgemeinmediziner verlassen. Natürlich kann und soll der mir unterstützen in all den allgemeinen Fragen. Aber ich finde daran nichts Schlimmes, einfach zu sagen, Mensch, du, mit Schmerz im kleinen Bereich kenne ich mich nicht aus. Ja, geh da doch mal zu einem orthopädisch arbeitenden Kollegen, einer Kollegin, so in die Richtung. Also da finde ich, das fehlt mir manchmal noch so in der Tiermedizin, dass wir so richtiges Teamwork machen. Das wird immer mehr. Also es verändert sich bei uns auch mittlerweile sehr. Also ich finde immer, sich da nur auf den Allgemeinmediziner verlassen, würde mir jetzt persönlich für meine Tiere nicht reichen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und da muss ich auch mich als Anwalt quasi, ja, muss ich dran denken. Weil ich meine, ich habe ja auch eine krasse Spezialisierung. Und das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, Frau Tschepper, ich hätte einen Fall im Europarecht, dann würde ich auch nicht sagen, oh, das mache ich jetzt unbedingt.
Ja, genau. Die Erwartungen an Tierarztkollegen sind da zum Teil auch recht hoch gesteckt. Die Erwartungen hätten wir im Humanbereich niemals. Also müssen wir doch ganz klar sagen, ja, wenn man zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, da hat man gar nicht die Ansprüche, die da teilweise an Tierarzt oder an die Tierärztin gelegt werden.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ein Riesenpunkt finde ich, aber gerade auch wenn man jetzt auf spezialisierte Tierärzte und so weiter anspricht, aber auch generell zu dem Thema Schmerz und Tierarzt, sind ja auch nochmal Kosten. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also wenn ich gleich von meinen Fällen erzähle, da spielt das auch eine Riesenrolle für unsere beweisrechtliche Hinsicht. Ja, wir konnten zum Beispiel beweisen, dass die regelmäßig zum Tierarzt gegangen sind anhand von Rechnungen. Aber ich habe das auch schon oft erlebt, dass Behörden sagen, naja, wie willst du dir das leisten, regelmäßig zum Tierarzt? Und so weiter. Ja, komme ich später nochmal zu, aber der Kostenfaktor, wir hatten uns, als wir gequatscht haben, ja auch schon mal darüber unterhalten. Ne? Thema Kosten ist ja natürlich auch nochmal so ein Faktor, gerade heutzutage.
Ja, voll. Weil sich jetzt ja zum Herbst, Winter hin die Preise verändern, was dringend notwendig war, weil die Gebührenordnung für Tierärzte ist ja seit den 90ern nicht verändert worden. Also das darf man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich weiß, dass ganz viele so den Glauben haben, Mensch, der Tierarzt, er geht am Wochenende seine Yacht polieren. Und es ist definitiv so nicht, weil das ist wirklich ein Job, den man mit Herzblut macht. Und wenn man den gut macht und dann vielleicht noch mit MitarbeiterInnen und eine Klinik hat oder da ist es jetzt, weiß Gott, nicht so, dass man da richtig viel Geld für bekommt. Ich habe da immer den Tipp für alle, die gesetzlich versichert sind, sich mal da so ein bisschen die Rechnungen schicken zu lassen, um wirklich mal sehen zu können, wie da die Preisunterschiede sind. Und Tierärzte werden von dem, wie sie arbeiten, definitiv nicht reich. Also die Preise mussten hochgehen, weil es ja mittlerweile einen massiven Tierarztmangel gibt, vor allem einen Notdienstmangel, weil Notdienste sich nicht mehr geleistet werden können. Also bei mir ist es hier zum Beispiel auch so, wenn der Hund am Wochenende einen Notfall hat, wenn da irgendwas ist, dann ist man gelackmeiert. Ich kann es gar nicht netter ausdrücken. Wir müssen mindestens eine Stunde fahren und auch da weiß ich hier von KundInnen, dass sie bis nach München gefahren sind und dann weggeschickt wurden, weil einfach keine Kapazitäten da sind. Die Kliniken schließen, die Notdienstkliniken, weil sie sich es nicht leisten können. Und die neuen Preise sind dann natürlich für die HundehalterInnen ein Problem, weil das muss man sich in der aktuellen Situation, wie du schon sagst, erst mal leisten können. Deshalb mein riesiger Tipp, bitte Versicherungen abschließen, ganz, ganz unbedingt. Und das genau da soll es ja auch hingehen, dass es eben Krankenversicherungen gibt, genau wie im Humanbereich, dass man eben nicht direkt aus der Tasche zahlen muss und dann überlegen muss, schmiere ich mir heute Nachmittag ein Brot oder bezahle ich für meinen Hund jetzt die Tierarztrechnung? Das ist ja einfach eine ganz bitterböse Entwicklung gerade.
Ja, das stimmt. Das ist für mich auch tatsächlich ein Riesenthema. Also ich habe immer wieder Fälle auf dem Tisch, jetzt, das ist im Kommen, Fälle, die Versicherungen betreffen. Ja, also ich habe einige Mandanten, die eine OP-Versicherung haben oder eine Tierkrankenversicherung. Und da ist es tatsächlich noch so, dass es regelmäßig zu Problemen kommt. Ja, auch was die Regulierung angeht, das ist echt schwierig. Aber um vielleicht ein bisschen zu spoilern, um nochmal auf deine Membership zu sprechen zu kommen, in der ich im Oktober zu Gast bin, da wird das Thema Versicherungen und auch das Thema Rechtsschutzversicherung auch noch mal ein bisschen, ja, behandelt. Ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen zurückkommen und das Thema Schmerz noch mal so ein bisschen tiefer bearbeiten. Und zwar ist es ja so, ich würde gerne noch mal jetzt schon mal anfangen zu sagen, warum das denn juristisch relevant ist, warum es in meiner Tätigkeit relevant ist. Und zwar, ich habe es ja schon gesagt, es kann ja sein, dass ein Halter entweder nicht erkennt, dass sein Tier Schmerzen hat. Da hast du uns ja jetzt schon super viel an die Hand gegeben, wie man dem vorbeugen kann, wie man sich selber aufmerksamer machen kann zum Thema Schmerzen erkennen. Und dann ist es nun mal so, wir haben als Menschen gegenüber den Tieren, die nun mal nicht selber sprechen und zum Tierarzt gehen können, eine Verantwortung. Ja, der Tierschutz ist im Grundgesetz mittlerweile verankert und das ist auch das, was es letztlich juristisch relevant macht. Der Mensch als Tierhalter, als Hundehalter hat Pflichten, die ergeben sich aus dem Tierschutzgesetz. Das heißt, es wird in dem Moment ein bisschen schwierig für den Halter, wenn er entweder die Schmerzen nicht erkennt. Ja, klar, natürlich wird man da einen gewissen Spielraum zubilligen. Ich habe extra das Beispiel von mir mit Teds Ohren gebracht, ja, weil da wird mir mit Sicherheit keine Behörde sagen können, ich habe Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begangen, weil der Tierarzt im Zweifel bestätigt hätte, ich hätte das nicht sehen können. Und ich habe dann gehandelt und seitdem ich es weiß, gehe ich regelmäßig mit ihm danach schauen. Ja, also das ist so, da muss man natürlich schauen, aber ein großer Punkt ist auch, das sind ja super viele Einzelfälle, aber irgendwann kommt man ja auch in einen Bereich, wo man sagt, okay, das hätte der Halter erkennen müssen. Ja, und da kann man ihm dann einen Vorwurf machen. Ich denke mal, dass da Tierärzte auch einigermaßen oft mit in Berührung kommen, dass sie vielleicht sagen, oh, das muss gemacht werden und es wird dann nicht gemacht. Vielleicht wird dann auch der Tierarzt gewechselt, weil der Halter vielleicht schon so ein bisschen merkt, da müsste ich handeln, ne? Und die ganz krassen Fälle sind dann natürlich, Halter hat es aktiv bemerkt und handelt trotzdem nicht. Ja, das ist dann natürlich ein ganz klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Also wir sind wieder beim Thema Tierschutzgesetz, Verstöße dagegen und da kann es natürlich Konsequenzen geben, die im Raum stehen. Na, also das allererste ist natürlich, dass wenn eine Behörde das spitz bekommt, das kann ja zum Beispiel sein, es muss ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, der Nachbar sein, der es der Behörde meldet und sagt, puh, da ist irgendwie ein Hund oder ein Tier, dem scheint es nicht so gut zu gehen, geht da mal hin. Und dann ist der erste Punkt, der natürlich da im Raum steht, es kann eine Anordnung gegen diesen Tierhalter ergehen. Ja, die würde dann bei Schmerzen, die im Raum stehen oder erforderlichen Behandlungen wahrscheinlich erstmal dahin gehen, das Tier einem Tierarzt vorzustellen binnen einer kurzen Frist und einen Nachweis der Behörde zu übersenden. Aber je nachdem, wie kritisch der Zustand eines Tieres ist, kann es natürlich auch sein, dass dieses Tier oder auch alle Tiere vor Ort dem Halter weggenommen werden. Ja, das sind Fälle, die ich sehr regelmäßig auf dem Tisch habe und ich habe auch schon erlebt, dass die Tierärzte da tatsächlich mit ins Boot geholt werden, als dass die Behörde bei den Tierärzten anruft. Vielleicht hast du da noch ein bisschen Input zu und sagst hier, wie ist denn das bei dem und dem Tierhalter? War der in letzter Zeit mal da oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also das zum einen und auch der Fall, wie du es gerade beschrieben hast, dass man war mit dem Tier beim Tierarzt, der Tierarzt hat festgestellt, das Tier hat Schmerzen und muss so und so behandelt werden. Wenn diese Leute das nicht machen und wirklich rausgehen mit einem klaren, nö, das wird nicht gemacht, dann meldet das der Tierarzt der Behörde. Also das weiß ich, das kenne ich auch von befreundeten Kliniken, die das machen. Wenn dann die Leute ganz klar rausgehen mit dem, nee, das ist zu teuer, das lasse ich nicht machen, das wird gemeldet. Also da schaut kein Kollege einfach zu und sagt, ja gut, die gehen dann schon woanders hin, wenn das wirklich ein Fall ist, wo man sagt, der ist glasklar gegen das Tierschutzgesetz.
Ja, das ist im Zweifel so, das habe ich auch schon erlebt in Mandaten und das ist ja letztlich auch richtig. Ne? Also, dass die Tierärzte, die haben ja auch sich da dem Tierschutz verschrieben, in gewisser Weise. Ja, ne? Das muss man ja auch so sagen. Ne?
Ja, ganz klar. Ja.
Genau, und neben diesen Anordnungen, die da eben im Raum stehen, wie auch immer das zur Kenntnis der Behörde gelangt, entweder weil das ein Tierarzt gemeldet hat oder wie gesagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen der Nachbar oder ist es einfach ein Zufall, zum Beispiel bei einem Züchter, der eh regelmäßig kontrolliert wird oder so. Genau, und dann kann es eben sein, dass eine Anordnung gegen diesen Tierhalter ergeht, Tier dem Tierarzt vorzustellen, behandeln zu lassen oder wie gerade schon gesagt, im, ja, mit schlimmsten Fall die Wegnahme der Tiere und da ist ja dann wirklich, da muss man sagen, also da ist ja dann auch wirklich Handlungsbedarf. Komme ich gleich auch bei meinen Fällen nochmal zu. Was auch immer wieder im Raum steht, sind Haltungs- und Betreuungsverbote für Tiere, für Wirbeltiere, für Tiere aller Art, für Hunde, wie auch immer. Das habe ich auch in jeder Gestalt und Art schon gesehen. Ist halt vor allen Dingen dann, wenn es wirklich grobe Verstöße sind oder beharrliche Verstöße. Oder, was halt auch noch im Raum steht, sind Bußgeld- und Strafverfahren. Da komme ich aber auch gleich nochmal zu, wenn ich meine Fälle schilder. Was mich jetzt auf jeden Fall nochmal interessieren würde, so zum Thema Haltungs- und Betreuungsverbote oder irgendwas in die Richtung. Hast du da, oder wiederholte Verstöße, grobe Verstöße, hast du da auch noch irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen könntest dahingehend? Ist es dir schon mal untergekommen?
tatsächlich gar nicht. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich eben nicht mehr in der normalen Praxis tätig war, weil selbst zu der Zeit, als ich eben meine verhaltenstherapeutische Sprechstunde in den verschiedenen Praxen hatte, da kriege ich ja das Praxisgeschehen in der Form gar nicht mit. Und durch das bedürfnisorientierte Hundetraining, da muss man schon sagen, das sind sehr, sehr feinfühlige Menschen. Ich habe das gar nicht. Bei mir ist es eher umgekehrt, also wirklich durch die Bank weg umgekehrt, dass man eher sagt, ich war schon beim Tierarzt und ich bin mir auch sicher, da ist irgendwas, aber der hat abgetastet und hat gesagt, da ist nichts, wo ich dann eben sozusagen die Brücke schlage und mit den Kollegen, den KollegInnen telefoniere und entweder nochmal sage, geh doch mal zum Physio, zur Hundephysio, weil ich finde mal dieses sehende Hände, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, die spüren Verspannungen, die spüren, wo die Muskeln ein bisschen unterschiedlich sind, wenn der Hund eben in irgendeiner Form Entlastungsgehen zeigt, dass er halt die eine Pfote nicht mehr so belastet wie die andere. Und dann spürt man das muskulär und in der Physiotherapie wird sowas gemerkt. Und ich spreche dann mit den KollegInnen und sage, wir sind uns sicher, also meine Detektivarbeit hat ergeben, da müssen Schmerzen auch dabei sein. Wäre es okay, wenn wir diesem Tier mal versuchsweise 14 Tage eine Schmerztherapie geben? Natürlich ist da wichtig zu wissen, wenn es jetzt eventuell Nebenwirkungen gäbe, wäre das für dieses Tier kein Problem. Das mittlerweile gibt es ja auch wunderbar Schmerzmittel, wo man wirklich sagen kann, wenn ich die eine halbe Stunde nach dem Essen gebe, dann sind ja Nebenwirkungen super gering. Und dann möchte ich Tagebuch sehen, ganz viel Fotos und Videos und wirklich involviert werden. Und dann ist so durch diese versuchsweise Schmerztherapie super schnell gesagt, hey, sind da Schmerzen im Busch oder nicht?
Toll.
Genau, also das sind eher so die Fälle, die bei mir sind. Das liegt aber auch einfach an dem Klientel bei mir, das muss man ganz klar sagen.
Ja, aber das ist ja wirklich, das klingt nach einem tollen und positiven Ausblick und Bereich.
Ja.
Du hattest in deinem Podcast auch mal eine Folge zum Thema Schmerz aufgenommen. Mhm. So bin ich ja auch darauf gekommen, dass ich gerne mit dir darüber sprechen wollen würde. Und da hast du eine Sache gesagt, die ich super interessant fand. Und zwar hast du gesagt, dass die Augenpartie des Hundes super aufschlussreich ist. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, das ist eben auch wieder dieses, ne, vor lauter Wald die Bäume nicht sehen. Wenn man täglich in die Augen des Hundes schaut oder so frontal ins Gesicht schaut, dann fällt einem das vielleicht nicht auf. Aber die Augenpartie ist super aufschlussreich, wie bei uns Menschen auch. Ich finde, ja, da spricht so mein Mama-Sein. Ich gucke mir manchmal noch Fotos so von vor 3-4 Jahren an, als es mit dem Babyschlaf sehr, sehr schlimm war und denke mir da auch teilweise, wow, wie siehst denn du auf den Fotos aus? Und man sieht das immer um die Augenpartie. Ja, die krassen, dunklen Augenringe, auch so wie auf der Stirn sich die Falten bilden, weil man die Stirnmuskulatur so anspannt und das ist beim Hund wirklich ja genau das Gleiche. Natürlich sieht man da die dunklen Augenringe nicht, ja, bei Schlafmangel und ja, bei chronischem Schmerz wissen wir eben auch, dass es Auswirkungen auf den Tiefschlaf hat und so weiter und dementsprechend sieht man in der Augenpartie wirklich super viel, wenn man sich so auf den Stirnbereich, auf die Augen konzentriert, Fotos macht, immer mal wieder vergleicht, also das ist eben auch die Hausaufgabe bei der Versuchsschmerztherapie, dass man dann wirklich was in der Hand hat, im wahrsten Sinne des Wortes, was man vergleichen kann, wo man es einfach erkennt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, muss ich sagen. Ich habe beim Teddy auch manchmal das Gefühl, dass ich meine, an den Augen irgendwas ablesen zu können, aber als medizinischer Laie es nicht greifen zu können. Aber das ist halt wirklich so, wenn man seinen Hund kennt und auch irgendwie ein bisschen Erfahrung hat, irgend so eine kleine Änderung, eine kleine Nuance kann dann halt wirklich schon reichen. Und wenn es nur so ein etwas anderer Blick ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wie wenn er jetzt, also er hat ja auch, ist eine große Baustelle in vielerlei Hinsicht, mein armes Hundchen, ja. Aber dass er dann wirklich, wenn er einen nicht so guten Tag hat, auch wie so eine Art, ja, trüberen Blick hat irgendwie. Ja, also das ist das, was ich von mir jetzt quasi so da mal als Input noch geben kann.
Absolut, also für alles auch, was mentale Krankheiten anbelangt, Depressionen und das gibt es genauso bei Hunden, das ist einfach alles super, super ähnlich.
Ja, und man kennt das ja auch von sich, manche Tage sind anstrengender als andere, ne? An manchen, gerade Leute, die chronische Sachen haben, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, das ist beim Hund ja auch nicht anders, ne?
Genau.
Gut, ich würde gerne damit starten, mal von meinem ersten Fall zu erzählen. Ja, und zwar, also ich sage das natürlich bewusst geschlechtsneutral. Ich möchte jetzt ungern hier gendern, weil es einfach meine Erzählung super, ja, kompliziert macht, immer Mandantin zu sagen. Deswegen, ich erzähle von einem Mandanten, ja, geschlechtsneutral zu verstehen. Da war es so, der Mandant hat mehrere Kleinhunde gehabt, also einer kleineren Rasse, und war durch Nachbarschaftsbeschwerden ja so ein bisschen auf den Radar des Veterinäramts geraten. Und es gab dann da eine Kontrolle, eine unangekündigte Kontrolle, und da wurde eben die Hundehaltung kontrolliert und war insoweit auch alles in Ordnung. Nur da war ein Althund dabei, der irgendwie nicht mehr so richtig ansprechbar war. Also so hat es die Behörde geschildert. Die hat gesagt, der Hund hat da rumgelegen. Der Mandant hat dann gesagt, naja, der hört nichts mehr oder hört nicht mehr so gut. Sie müssen den antippen, wenn sie was von dem wollen. Ja? Ich meine, tauber Hund, klar, gibt es, ja. Und dann war es aber so, Hund wurde angetippt und da kam dann nicht so super viel. Er hat super lange gebraucht, um wach zu werden, erstmal richtig. Und auch normalerweise, sie haben den dann versucht zu locken, den Hund, und der ist nicht hoch. Er ist einfach liegen geblieben, hat auch den Kopf nicht hoch. Normalerweise, wenn da fremde Leute, wie zum Beispiel Veterinäramt in der Wohnung ist, dann würde man ja schon erwarten, dass so ein Hund vielleicht irgendwie eine Reaktion zeigt. Ja, was ja schon an sich dafür spricht, dass es vielleicht nicht so gut um ihn bestellt war, sage ich mal. Und es war dann so, dass der Mandant gesagt hat, naja, ich muss ihn auf die Füße stellen, immer selbst. Da muss ich jetzt an mich denken. Ich hatte vorher einen 16-jährigen Golden Retriever und am Ende, der hatte eine Lähmung in der Hinterhand und der konnte nicht mehr von alleine aufstehen. Aber wir waren jahrelang ein eingespieltes Team. Der hat sich einfach bemerkbar gemacht. Entweder hat mich angeguckt, ein bisschen penetranter, oder hat sogar gebellt, ja. Und dann habe ich ihm hochgeholfen und dann ist der noch super runden Gassi gegangen. Da hat der Tierarzt auch gesagt, naja, solange er das macht, ist es in Ordnung, ja. Da ist er nicht derart beeinträchtigt, dass es tierschutzrelevant ist, aber damit hat er halt irgendwann noch aufgehört und das war dann der Zeitpunkt, ihn gehen zu lassen. Ne? In dem Moment, wo er nicht mehr Bescheid gesagt hat, dann in sein Pipi gelegen hat, das war dann der Zeitpunkt, wo wir gemeinsam mit dem Tierarzt beschlossen haben, jetzt muss es dann sein, ja, ihn einzuschläfern. Und hier war es jetzt so, der Mandant hat den Hund auf die Füße gestellt und ist aber nicht losgelaufen, sondern ist einfach quasi wieder umgefallen. Und da ist jetzt das, was in meiner Tätigkeit super misslich ist irgendwie. Der Mandant sagt, sonst ist der immer losgelaufen. Und der Amtsveterinär oder die Amtsveterinärin sagt, das kann nicht sein. Ja, in dem Moment, wo hier jetzt gar nichts kommt, ab zum Tierarzt. Ja. Und hier in dem Fall war es jetzt so, die Behörde hat tatsächlich, wie ich finde, sehr moderat gehandelt, weil sie hat einfach eine Anordnung erlassen, den Hund sofort dem Tierarzt vorzustellen, spätestens bis morgen, und das nachzuweisen. Und ich finde, dass sie da nicht mit einer Wegnahme gehandelt haben, ist schon ein sehr verhältnismäßiges Handeln. Also das hätten sie, glaube ich, auch anders machen können. Ich habe es auch schon erlebt, dass der Hund dann einfach mitgenommen wird und selber zum Tierarzt gebracht wird. Aber in dem Moment hatte man eben keine Anhaltspunkte dafür, dass der Halter sich da widersetzen würde. Der hat natürlich direkt gesagt, ich will, dass es dem Hund gut geht und natürlich gehe ich mit ihm zum Tierarzt. Ich war der Meinung, es ist ja schon die ganze Zeit so und er frisst, ja, das kann so bleiben. So, letztlich war es dann so, der Hund wurde dann noch einmal medikamentös eingestellt irgendwie. Es wurde nochmal was versucht, aber der wurde dann binnen einer Woche dann eingeschläfert. Was in dem Fall zu sehen ist, also wir haben hier halt einmal diese Anordnung gegen den Hundehalter vom Veterinäramt, den Hund dem Tierarzt vorzustellen und das nachzuweisen binnen einer sehr kurzen Frist. Und dann ist Folgendes passiert, es ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Nicht ein Bußgeldverfahren, Ordnungswidrigkeit, sondern ein Strafverfahren, weil das Veterinäramt gesagt hat, dieses Handeln, den Hund nicht zum Tierarzt zu bringen, obwohl er in diesem krassen Zustand ist, das ist eine Straftat. Und ich habe dann verteidigt in der Strafverhandlung und letztlich ist es da dann auch, wir haben dann eine Einstellung gegen eine Geldauflage hinbekommen, weil es halt wirklich ein einmaliger Fall war, sonst den Hunden ging es super gut, alles tippitoppi, ja, und ja, wie siehst du das denn? Also ich habe das Juristenherz, was da schlägt, was sagt, okay, ich kann den Verstoß erkennen, aber ich habe auch das Tierhalterherz, wo ich irgendwie sage, naja, bis zu einem gewissen Grad, ob das jetzt in dem Fall so war, das sei mal dahingestellt, aber bis zu einem gewissen Grad kann man es auch irgendwie vielleicht noch nachvollziehen, dass es schwer ist, den Punkt zu finden, wann man ein Tier gehen lassen muss.
Das ist auch tatsächlich aktuell ein großer Trend, den ich auch auf Insta verfolge, dass eben dieses selbstbestimmte Sterben ein ganz großes Thema darstellt. Also da gibt es immer mehr Profile auch, die da in die Richtung gehen. Ich probiere da hier und da mal zu kommentieren und probiere eben auch nochmal deutlich zu machen, dass man es eben nicht einfach vergleichen kann wie im Humanbereich, weil im Humanbereich ist klar, dass ja, wenn man dann sozusagen nach Hause geht zum Sterben und oder in einem Hospiz ist oder, da brauchen wir nicht drüber reden, dass es da eine tägliche Betreuung gibt und dass da mit Schmerzmedikamenten nicht gegeizt wird. Das ist ganz klar. Und das ist ja beim Hund eben überhaupt nicht machbar. Du kannst ja diese hochgradigen Schmerzmittel als Tierarzt nicht einfach einem Hundehalter aushändigen. Das geht gar nicht. Und es gibt keinen Hundepflegedienst, der morgens und abends kommt. Von daher finde ich diesen Vergleich immer schon sehr hinkend, ja, dass ich dieses selbstbestimmte Sterben beim Hund dahinstelle. Und da gebe ich dir absolut recht. Es ist super schwierig, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Und natürlich muss man sich da auch immer auf den Menschen, der es tagtäglich sieht, der dann dabei ist, so ein bisschen verlassen. Aber dann haben wir da auch wieder das Problem, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen und sich schon praktisch daran gewöhnt zu haben. Also ich finde es hochgradig wichtig, engmaschig mit einem Tierarzt, einer Tierärztin zusammenzuarbeiten, was das anbelangt. Weil ja, so sehr ich mich selber auch auskenne, bei meinen 3 Hunden ist es eben auch so, ich kriege jeden Pups mit, ich kriege alles mit bei ihnen. Ja, aber wenn es dann in den Bereich geht, so wie jetzt gerade aktuell, einer meiner Hunde hat Krebs und wir haben uns dazu entschieden, eine Chemo zu machen. Und das entscheide nicht ich rein aus meinem Bauch und meinem Mentalen, sondern ich habe dann Termine mit Fachtierärzten, mit besten Freunden aus dem Veterinärbereich und sage ganz klar, was würdest du machen, wenn es dein Tier wäre, weil es eben dieser außenstehende Blick ist. Und den brauche sogar ich, diesen außenstehenden Blick.
Ich wollte gerade sagen, obwohl du Tierärztin bist, ne?
Na total, aber deshalb, also weil ich Tierärztin bin und so viel in jede Ecke denke, kommt auch dann eben noch da hinzu, dass ich dann vor lauter Wald die Bäume nicht sehe und einfach natürlich emotional voll involviert bin in dem Bereich. Und ich finde das wirklich super, super wichtig, da engmaschig sich immer wieder Feedback von Ärzten, Ärztinnen zu holen, um wirklich zu sagen, wie du gesagt hast, du hast es gemeinschaftlich mit eurem behandelnden Haustierarzt entschieden und habt da eine tolle Entscheidung getroffen. Und ich finde, das ist ein Vorteil, das ist so ein Dienst, den wir unseren Tieren einfach mitgeben können, weil na klar könnte ich jetzt noch sagen, ich kann hier Pflegedienst spielen mit entsprechenden hochdosierten Schmerzmitteln, aber Otto Normalhundemensch kann das nicht, weil diese Schmerzmittel überhaupt nicht ausgehändigt werden dürfen und dementsprechend ist es für mich wirklich so, dass ich dieses selbstbestimmte Sterben zu Hause nicht glorifiziere, weil es gibt so, so viele Sachen, wo man es dann gar nicht mitkriegt, wo ich sage, ja, und am Ende ist das Tier erstickt, was da lag, ja. Und also dieses, wie ist denn da das Ende, ja, wie stirbt denn das Tier am Ende? Es ist halt nicht ein fröhliches Einschlafen.
Ja,
es ist
natürlich.
Ja nicht ohne Grund, dass es auch andere Länder gibt, wo auch im humanen Bereich einfach Sterbehilfe stattfindet. Und ja, das nicht alleine entscheiden, das können wir nicht, wenn wir involviert sind. Wir können das nicht alleine entscheiden.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und letztlich ist es auch so, dass was du gerade gesagt hast mit der engmaschigen Kontrolle, das war auch in dem Fall, von dem ich gerade berichtet habe, das Zünglein an der Waage. Weil mein Mandant hat gesagt, naja, ich war ja beim Tierarzt und der hat mir gesagt, solange gefressen wird und am Alltag teilgenommen wird. Aber das ist ja ein dehnbarer Begriff, dieses am Alltag teilnehmen. Und da hat das Gericht letztlich gesagt, naja gut, du warst das letzte Mal, ich glaube, es war vor 5, 6 Monaten oder so beim Tierarzt.
Okay.
Ja.
Das ist nicht engmaschig.
Das kann man tun, wenn das ein Tier ist, was fit ist und gar nichts hat, dann ist das im Zweifel okay, wenn man ein halbes Jahr nicht zum Tierarzt geht. Aber in dem Moment, wo man ein Tier da hat, was nun mal krank ist, Probleme hat, dann ist das nicht mehr als engmaschig anzusehen. Und da hätte man dann im Einzelfall, und das war der strafrechtliche Vorwurf, man hätte im Einzelfall erkennen müssen, dass das nicht ausreichend ist, um das Tier hinreichend zu versorgen. Ja? Und deswegen, super, dass du es gerade angesprochen hast, engmaschig. Ja? Und engmaschig bedeutet immer was anderes in dem Sinne, beziehungsweise da muss man schauen, wie geht es dem Tier. Und das wirst du mit der tierärztlichen Sicht natürlich nochmal ganz anders beurteilen können. Aber in dem Moment, wo der Hund nicht eigenständig aufsteht, nicht reagiert, ist ein halbes Jahr nicht ausreichend, ne?
Absolut, also ein halbes Jahr schlägt man vor, so je nach Hundegröße, ab dem 7., 8. Lebensjahr, wo man eben sagt, das geht in die nächste Lebensphase, dass man organisch alles im Blick hat, dass man zweimal oder wenigstens einmal im Jahr eine Blutanalyse macht. Also das ist nicht engmaschig, ganz klar.
Ja, in dem Fall, von dem ich gerade berichtet habe, war so, dass es mit diesem strafrechtlichen Verfahren dann gegessen war. Da war kein Tierhaltungs- oder Betreuungsverbot im Raum. Ich muss aber auch dazu sagen, es ging allen anderen Tieren vor Ort gut, ja, super gut. Und man hat genau gemerkt, es war ein Einzelfall und der Tierhalter wird sich das wohl zur Warnung dienen lassen, dass sich das nicht wiederholt. Ja, und das finde ich in dem Moment dann auch vertretbar, weil ja, das war so nicht in Ordnung, aber ihm da alle Tiere wegzunehmen, hätte ich auch zu viel gefunden. Ja, weil man einfach sagen muss, es ist auch nur ein Mensch gewesen, Fehler passieren, er darf sich nicht wiederholen, ja, und er ist geahndet worden, dieser Fehler. Und dann will ich das aber nochmal ein bisschen zum Anlass nehmen, von dem zweiten Fall zu berichten, insbesondere aus folgenden Gründen. Auf Social Media, wenn ich berichte, ich habe hier wieder einen Fall mit Wegnahme von Tieren, das sind die Fälle, die erregen einfach das größte Interesse. Ja, da sind die Leute in Hab-Acht-Stellung, sie haben Angst auch um die eigenen Tiere, ne? Weil das ist natürlich was, Wegnahme von Tieren, wenn man das sich bei seinen eigenen Tieren vorstellt, das ist mit das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Ja, und dass die Absolut. Behörden sowas dürfen, das haben die meisten Tierhalter überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, und deswegen ist es für mich einfach ein super großes Anliegen, da auch nochmal so ein bisschen von zu berichten, wie es denn zu sowas kommen kann. Ja, und zwar war es so, Mandantschaft, auch jetzt wieder geschlechtsneutral, hatten mehrere Tiere, Hunde, Katzen und ein Papagei. Es ist so gewesen, es gab Beschwerden aus der Nachbarschaft, so eine typische Nachbarschaftsfehde, die das alles ins Rollen gebracht hat. Ganz, ganz wüste Geschichte. Es ist jetzt, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie schon gesagt. So ist es dazu gekommen und die Behörde kam dann, Veterinäramt, hat kontrolliert und hat dann da diverse Tiere vorgefunden. Und auch wieder eines dieser Tiere war extrem dünn und ja, auch, ich sag mal, abgemagert. Ja, das hat man, und das ist wieder das, was du gesagt hast, wenn man das Tier den ganzen Tag sieht oder jeden Tag sieht, hat man das vielleicht, diesen schleichenden Prozess, wie dünn ein Tier ist oder ausgemergelt es aussieht, vielleicht gar nicht so präsent. Und wenn man als, ja, länger nicht dagewesener oder noch nie dagewesene Person da reinkommt und sieht so ein Tier in der Momentaufnahme, dann ist das ein ganz anderer, das ist ja das, was du vorhin auch aufgegriffen hast, ne? Da ist es eben so gewesen, das ist auch in meiner Tätigkeit nochmal ein wichtiger Aspekt, wo ich sagen muss, da kritisiere ich die Veterinärämter häufig, wenn wir es mit körperlich behinderten und beeinträchtigten Tieren zu tun haben. Also da waren jetzt Tiere, nicht alle, aber einige, das waren Rollstuhlhunde. Ja, die konnten sich nur robbend fortbewegen, haben das aber getan. Also der eine hat da wirklich sein Leben lang schon, der hatte mit einem Jahr einen Autounfall, die Tierklinik hat gesagt, der hat so eine Lebensfreude, den lassen wir leben. Ja, der war dadurch, klar, er war beeinträchtigt, aber nicht tierschutzrelevant. Der hatte noch Freude am Leben, der hat teilgenommen, der ist mit Rollstuhl Gassi gegangen, ne? Und da muss ich sagen, da kritisiere ich einige Veterinärämter oder in einigen Fällen zumindest, weil die das nicht hinreichend berücksichtigen, finde ich. Ja, also gerade auch, wenn ich ein Tierheim als Mandant habe und da kommen Tiere hin, die Tierheime, die kriegen ja nicht Hunde aus einer behüteten Zucht, ja, in Top-Zustand, sondern da kommen oftmals Tiere von der Straße, ja, und dann muss, finde ich, ein Veterinäramt schon sehen, das ist nicht durch die Mandantschaft verursacht, sondern die haben das in diesem Status bekommen, das Tier, und versuchen es zu verbessern, ja. Und da sind wir dann wieder beim Einzelfall. Aber um auf meinen Fall zurückzukommen, es war dann so, dass die Behörde gesagt hat, okay, dieser eine Hund, der ist so ausgemergelt und abgemagert, wir nehmen jetzt alle Tiere weg, sofort kommen ins Tierheim auf Kosten der Tierhalter, ja, und die kriegen ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot. Nicht nur Hundehaltungs- oder Wirbeltiere, sondern komplett Tierhaltung, das heißt nicht mal ein Goldfisch quasi, ja, um es mal überspitzt zu formulieren. Ja, ja. Und da habe ich ganz klar gesagt, liebe Leute, das funktioniert so nicht, ja.
Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, die Rollitiere dann im Tierheim, wow.
Ja, das ist auch der Fall, der ist mir auch so ein bisschen an die Substanz gegangen, muss ich sagen, weil da war ein Rollihund, der ist im Tierheim so runtergekommen, dass der eingeschläfert wurde. Der musste nämlich die Blase ausmassiert haben und solche Sachen. Das konnte meine Mandantschaft leisten, das Tierheim aber nicht. Ja, das Tierheim hat gesagt, bitte gib diesen Hund zurück. Ja, wir können uns nicht um den kümmern. Der ist im Tierheim verendet. Ja, das ist nicht schön. Das hat auch die Mandantschaft extrem belastet. Und ich muss sagen, das war auch für mich sehr, sehr schrecklich. Ich bin ja dann nicht nur mit dem Juristenherz, sondern auch irgendwie mit dem Tierhalterherz dabei. Ich denke, das macht das ja auch so ein bisschen aus, warum man diesen Job macht. Und da haben wir dann ein Eilverfahren geführt, dahingehend, dass wir gesagt haben, nee, das war völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ihr hättet auch diesen einen Hund entweder da die Anordnung machen, Tierarzt, ja, oder eventuell auch einschläfern lassen oder diesen einen Hund wegnehmen. Aber die anderen Tiere, ja, und das sind halt krass umfangreiche Verfahren. Also mein Eilantrag hatte über 60 Seiten in dem Fall, ja, und das war nur der einleitende Schriftsatz. Wir sind dann zum Glück schnell in eine mündliche Verhandlung gekommen und haben da auch, wie ich finde, einen einigermaßen guten Vergleich gefunden. Ja, also es war zum Beispiel in dem Fall so, der Papagei, der wurde alleine gehalten, ja, ist ja ein bisschen, ich sag mal, umstritten, ob das so sein soll, aber die haben gesagt bekommen, das ist ein Wildfang, den kann man nicht vergesellschaften, ist dann alleine, und wir haben uns dann eben darauf geeinigt, unter anderem, dass zum Beispiel auf die Papageienhaltung verzichtet wird, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber dafür Hund zurück. Also jetzt nicht der eine, der ist, wie gesagt, verstorben. Aber das ist auch nochmal so ein Fall. Tiere sind wieder da, aber was das eine Belastung für die Halter ist, ne? Alle Tiere weg. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich will nicht irgendwie jetzt groß Angst machen, aber ich will zeigen, wie wichtig es ist, dieses Thema zu erkennen, wann muss ein Hund gehen gelassen werden und wann muss ich behandeln. Und hier in dem Fall hat uns tatsächlich super doll geholfen. Wir konnten nachweisen, durch unzählige Tierarztrechnungen und auch zum Beispiel Chatverläufe mit dem Tierarzt, weil die mit dem Tierarzt gut waren, wie oft die beim Tierarzt waren. Ja, und ich glaube, das war auch der Grund, warum kein Eilverfahren eingeleitet wurde, weil wir nachweisen konnten, der Hund war beim Tierarzt. Und ja, man hätte vertreten können, der hätte leider schon über die Regenbogenbrücke gehen müssen, aber es war irgendwie noch vertretbar. Ja, es war vielleicht eine Fehleinschätzung, aber es war trotzdem jetzt nichts strafrechtlich Relevantes. Also ja, das war mein zweiter Fall.
Wow, und letztlich, okay.
Ja, wäre ich damit auch dann schon am Ende von meinen Erzählungen. Ich habe mich wirklich super gefreut, dass du uns ein bisschen Input zum Thema Schmerzen gegeben hast. Ich denke, es ist für die Zuhörer vielleicht jetzt auch ein bisschen leichter und führt vielleicht so ein bisschen auch zu einem Umdenken, den eigenen Hund vielleicht auch im turbulenten Alltag ein bisschen besser oder genauer im Blick zu haben. Ich würde gerne mit dir noch ganz kurz ein Thema ansprechen, und zwar hattest du eingangs schon gesagt, du hast jetzt eine Membership. Vielleicht willst du uns davon noch ein bisschen erzählen zum Thema bedürfnisorientiertes Training und so weiter.
Ja, also das bedürfnisorientierte Hundetraining, es geht dabei eben darum, dass alle Bedürfnisse der Familie gesehen werden, eben auch die des Hundes, dass man eben immer mehr dahin geht, dass es nicht, der hat zu folgen, das ist ja nur ein Hund, sondern es ist eben ein hochsoziales Lebewesen und ein Familienmitglied. Wir wissen durch die neuesten Studien eben so, so viel über unsere Hunde, eben auch wie sie mit uns zusammenleben, und wir dürfen wissenschaftlich belegt das als Familiengemeinschaft betiteln, und da ist es wichtig, dass alle Bedürfnisse gesehen werden. Und dann natürlich, ne, wir haben verschiedene Tagesressourcen, mal einen vollen Tag, mal einen stressigen Tag, mal einen lockeren Tag. Je nachdem, wie die entsprechenden Ressourcen sind, bilden wir eine Schnittmenge und probieren es allen, so gut es geht, darin gehen zu lassen. Und das bedürfnisorientierte Hundetraining ist einfach da draußen noch nicht so leicht verfügbar, dass man sagt, zu einem kleinen Preis, kann man reinschnuppern, oder hey, ich möchte umsteigen, ich möchte mit meinem Hund jetzt anders umgehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe was ins Leben, was wirklich leicht verfügbar ist. Es kostet 19 Euro im Monat, also wirklich zu einem ganz kleinen Preis. Es gibt jeden Monat ein Webinar, eine Webinaraufzeichnung. Am Ende des Monats eine Live-Q&A-Stunde zu dem Webinar mit der Expertin, dem Experten, von dem das Webinar war. Und es gibt eine begleitete Facebook-Gruppe, wo wir super aktiv sind und auch immer wieder, montags machen wir immer den Motivation Monday und gucken uns immer ganz spezielle Punkte an, dass man eben wirklich sehr achtsam ist und auf kleine Dinge achtet. Und genau, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, und für alle, die in diesen Bereich mal reinschnuppern möchten und sagen, hey, ich möchte mit meinem Hund anders umgehen, irgendwie taugt mir das nicht, was ich immer so erzählt bekomme, du musst dem doch zeigen, wo der Hammer hängt und du musst da hart durchgreifen und was man immer noch so für Tipps bekommt. Und für diese Menschen ist die Membership gemacht. Und du bist da nächsten Monat da.
Ja, das klingt super fantastisch, und ich habe mich wirklich auch sehr gefreut, dass du mich da gefragt hast. Vielleicht, um das kurz mal so ein bisschen noch vorzuspoilern, geht es so ein bisschen darum, kleines juristisches Einmaleins für Hundehalter, was denn jeder Hundehalter so ganz grob wissen sollte. Natürlich, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, erzähle so ein paar Basics, und ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. So, liebe Janie, vielen Dank, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, und ich hoffe, es hat den Zuhörern Spaß gemacht, und bis zur nächsten Podcast-Folge.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Ciapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.